Ich finde, du hast mich gefordert mit guten Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich meine, letztendlich würde ich mich freuen, wenn die Leute sich vielleicht 1-2 Minuten mal Zeit nehmen und zu überlegen, hey, wer bin ich, was kann ich und welchen Unterschied kann ich machen? Das kann auch Ehrenamt sein, irgendwas Kleines, ja. Kann was Großes sein. Es kann die Frage sein, für welche Idee arbeite ich eigentlich da draußen als Angestellter? Ist das eigentlich, macht es die Welt da draußen besser oder schlechter? Oder kann ich vielleicht dahin gehen, wo ich einen größeren Impact habe, wo ich mehr verändern kann? Ganz viele Fragen. Ich glaube, Fragen sind gut, sich damit auseinanderzusetzen. Wir alle haben einen viel größeren Hebel in der Hand, als wir das, glaube ich, eigentlich wissen.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Ja, hallo zusammen. Heute treffen wir in der Folge auf jemanden, der nicht nur Unternehmen gründet, sondern ganze Denkweisen herausfordert. Schon mit 16 hat er seine erste Firma aufgebaut, später mit Jimdo Millionen Menschen den Weg ins Netz geebnet und nach einer lebensverändernden Reise durch Asien entschied er dann, alles neu zu denken. Und heute unterstützt er mit Planet A Ventures Startups, die den Wandel zu einer Wirtschaft innerhalb planetarer Grenzen möglich machen. Und im April 2025 habe ich da so ein Porträt über ihn im Magazin Zeit für Unternehmer gefunden. Und Frithjof sagte darin einen Satz, den ich irgendwie im Kopf behalten habe, nämlich wir brauchen mehr positiven Größenwahn. Cool. Lasst uns also eintauchen in ein Gespräch über Mut, über Verantwortung und darüber, warum es mehr denn je darauf ankommt, sich nicht zu verstecken. Und damit willkommen bei Mut zur Persönlichkeit, Frithjof Detzner. Hi!
Hi, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr cool. Hör mal, wir legen direkt los mit den drei Hashtags, weil wir wollen dich natürlich besser kennenlernen. Also, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
Ne, ich finde quasi den Titel der Show, also Mut finde ich auch gut und finde ich was Schönes und ich mache gerne so Sachen wie Paragliden oder Skifahren oder Kitesurfen in Wellen und ja, ich glaube, unternehmerischer Mut, sportlicher Mut, das sind sehr, sehr verwandte Sachen. Jetzt neuer Hashtag Dad seit einem Monat, was auch ganz toll ist und der dritte ist Machen.
Machen. Was meinst du mit Machen?
Ich glaube, ganz viele Ideen, also jedenfalls für mich persönlich, die auch groß erscheinen, die haben natürlich klein angefangen. Und ich glaube, den Mut zu haben, an die eigene Idee zu glauben oder zusammen mit deinen Mitgründern und Gründerinnen an die Idee zu glauben, das ist schon retrospektiv was Großes. Also sprichst du jetzt darüber, das, was du gerade gesagt hast. Die Sachen hat man angefangen, weil man Mut hatte am Anfang, das dann tatsächlich zu machen, woran man glaubt. Und das ist dann hinterher eine tolle Geschichte, aber in dem Moment ist ja nicht klar, dass es was werden wird. Und und ist auch ein bisschen egal, ob es am Ende was wird oder auch nichts wird. Ich glaube, den Mut an die eigene Idee, an die Einstellung, an das Wertesystem, an das und auch an die Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, das ist ja das zugrunde liegende, ist, dass man sich selber zutraut, da draußen was verändern zu können. Und das kann man eben auch. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Feststellung. Und die fängt logischerweise damit an, Dinge auch anzufangen. Weil die Umsetzung von eine Idee zu haben, ist halt eins. Das zweite ist es tatsächlich dann eben zu machen. So.
Ja, ja. Also die Hashtags Mut, Dad und Machen, die halten wir jetzt mal im Hinterkopf. Und zum Hashtag Dad herzlichen Glückwunsch. Auch nochmal auf diesem Kanal. Das ist wirklich ein toller neuer Lebensabschnitt, der auch viel mit Mut zu tun und mit Machen zu tun hat. Also insofern, du bleibst deinen Hashtags auf jeden Fall treu. Sehr schön. Also kommen wir mal zum Hashtag Mut vielleicht mal ein bisschen mehr. Und zwar würde mich mal interessieren, welche Stationen oder Mutstationen du im Leben hattest, dass du heute auch der bist, der du bist. Also erzähl mal so ein bisschen über deine Geschichte und eben auch natürlich jetzt die Rolle, die du auch jetzt hast, auch in der Welt sozusagen. Kann man ja so sagen. Hinter dir steht übrigens Build Something the Planet Needs. Also scheint dein Motto zu sein.
Ja, ich glaube, natürlich bin ich mutiger geworden auf dem Weg und ich glaube, wenn ich auf mich selber zurückgucke, so am Anfang der Schulzeit, ich war, glaube ich, nicht der Lauteste und der Mutigste ich glaube, so auf dem Weg sind so ein paar Sachen für mich passiert, die wichtig waren in meiner Entwicklung. Das war irgendwie am Anfang Skifahren zu lernen und dann darin gut zu werden oder segeln und später Kitesurfen, war ich ganz früh dabei und bin so die ersten Wettkämpfe mitgefahren, so 1999. Wow. Mhm. Und ich erzähle es wirklich, weil ich glaube, mir das die Gelegenheit gegeben hat, mutiger zu werden und auch so die Selbsterfahrung in was gut zu werden. Also wenn man darauf Lust hat, und ich hatte halt wahnsinnig viel Lust auf Kitesurfen und habe vorher geturnt und Windsurfen gemacht und genau, und auf einmal konnte ich so Dinge zusammenbringen und für mich war das ein ganz wichtiger Moment eigentlich, so selber zu erleben, ich werde in was gut so und ich kann auch in einen Wettbewerb treten da drin mit anderen Leuten und bin da drin gut. Und das war so mit 16 habe ich das angefangen. Und zur gleichen Zeit hat Christian, mein Mitgründer von Jimdo, also einer meiner beiden Mitgründer, gefragt, wer Lust hat, eine Firma zu gründen. Und ich habe einfach meine Hand gehoben und gesagt, ja, ich habe Bock drauf. Und dann haben wir tatsächlich diese Firma gebaut mit 16, was ja eigentlich gar nicht geht, weil du nicht voll geschäftsfähig bist. Das heißt, unsere Eltern haben uns dann für voll geschäftsfähig erklärt. Und ich glaube, es waren beides wichtige Dinge. Und weil im Prinzip Leute von außen dann darauf geguckt haben und haben gesagt, ah, das ist ja mutig. Mhm. Und ich glaube, manchmal erlebst du das dann selber dann über die Reflexion quasi, dass du dann eigentlich was Mutiges machst. Und ich hätte, wenn ich ehrlich bin, ich hätte ziemlich sicher nicht alleine ein Unternehmen gegründet. Also es war großes Glück, dass Christian diesen Mut hatte. Und dann steckt das auch an, würde ich sagen. Mhm. Und dann bist du so eine kleinere Gruppe, in der du dich auch selbst dann so halten und bestätigen kannst. Und dann sind wir so losgelaufen. Und großes cool. Glück.
Ja, spannend. Also schon in deiner Jugend sozusagen, ne, hat es schon angefangen sozusagen und dich sehr stark geprägt, was du heute bist. So, und dann hast du ja auch noch eine Reise gemacht, wo ja auch einiges passiert ist. Ne? Habe ich zumindest mal so ein bisschen gelesen. Erzähl mal so ein bisschen, vor allem, was das mit deinem Mut zur Persönlichkeit zu tun hat.
Ja, genau. Also ich meine, das erste Unternehmen Jimdo habe ich operativ 18 Jahre lang gemacht, also wirklich eine ganze Weile.
Wow, also länger als, sag ich mal, dein Leben bis dato, wo du es gestartet hast, ne?
Exakt, ja, es ist genau die Perspektive, ist irgendwie auch manchmal und denkst so, ach krass. und ich habe dann irgendwann festgestellt, also ich habe eigentlich von mir selber gedacht, ich möchte mehr surfen und war dann 2 Monate surfen und ehrlicherweise hat mich das alleine gar nicht glücklich gemacht, weil ich so gemerkt habe, ich bin doch viel mehr Unternehmer, ich möchte auch was bewegen und habe dann die Frage gestellt bekommen von einem guten Freund, ob ich mir vorstellen könnte, 120 Drehtage mit der Deutschen Welle eine Dokumentationsserie zu drehen. Hm. Und Hashtag machen, ich habe es gemacht.
Du hast dich ja schon mal sehr schnell gemeldet.
Ja, genau. Und ehrlicherweise, das war auch ein Impuls. Und ich glaube auch, ehrlicherweise, diesen Impulsen dann auch zu folgen und den Mut zu haben, das dann auch einfach zu machen. Mhm. Genau, weil ich glaube, manche Chancen kommen ehrlicherweise nur einmal im Leben. Und ich glaube, man muss dann in dem Moment auch zupacken und sagen, das macht man dann.
Ja.
Und nach 18 Jahren Tunnelblick auf Webseiten habe ich gedacht so, ja, jetzt durch die Welt reisen, andere Gründerinnen und Gründer interviewen, ja, tolle Idee. Ja. Mhm. Und das war auch eine tolle Idee, aber es war eben auch eine sehr lebensverändernde Reise. Wir haben überlegt, wie können wir diese 10 Dokumentationen, die wir drehen, wie können wir die interessanter machen? Und für mich eine ganz neue Rolle, also wenn du Unternehmer bist, dann geht es ja darum, dein strategisches Ziel zu verfolgen. Darin, weißt du, dann überlegst du, wie kann ich die Puzzlestücke zusammenfügen und das machen. Und auf einmal war ich Host dieser Show und war in einer ganz anderen Rolle, weil es geht ja darum, dann auf einmal, du stellst Fragen. Also du willst ja aus anderen, so wie du das jetzt natürlich machst bei mir. Und es ist eine ganz andere Rolle. Das heißt, du erschließt dir eigentlich den Kontext der Personen, was machen die. Und das war für mich, glaube ich, ganz gesund und gut, diese Rolle mal zu haben, um einfach viel zu lernen und eine Lernreise zu machen. Und genau, was wir getan haben, wir haben 10 der 17 Nachhaltigkeitsziele als Themenklammern für die einzelnen Episoden genommen, dass wir überlegt haben, in welchem Land ist eigentlich welche Problemstellung wirklich groß aber wo sind auch Lösungen, die wir porträtieren können. Mhm. Ja, und muss sagen, ich habe da ein bisschen naiv dazu ja gesagt, weil ich so gemerkt habe, ja, cool, aber ich meine, wenn ich die größten Problemstellungen unserer Zeit als Themenklammern nehme, dann und die Lösung portieren möchte, muss ich auch die Probleme zeigen. Und das war krass.
Das sitzt, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und das war dann wahrscheinlich auch so mit der ausschlaggebende Punkt, dass du Planet A Ventures gegründet hast. Ne? Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das zustande kam und vor allem, was du damit erreichen willst.
Ja, genau. Ich, im Prinzip von der Reise habe ich mitgenommen, ich habe so, keine Ahnung, Klimawandel, Plastikverschmutzung, Arbeitssituation für viele Menschen. Also ich habe so einmal so einen Download gekriegt von den größten Problemstellungen und eigentlich ärgere ich mich fast ein bisschen, weil die ganzen Probleme, die kannte ich vorher. Was halt krass war, ist, selber dazustehen und, keine Ahnung, mit dem Farmer zu sprechen, der probiert jetzt sich das Leben zu nehmen, weil er die dritte Missernte in Folge hat und ich selber komme vom Bauernhof. Und ich glaube, er hat in meinem Leben nichts falsch gemacht. Und ja, auf einmal sind so zwei Welten aufeinander kollidiert. Und für mich war es gut, das persönlich zu erleben und auch emotional zu erleben und sich den Kontext zu erschließen. Und ich glaube, dass normalerweise Menschen wie ich nicht, also ich bin ein Prototyp eines privilegierten Deutschen, weil quasi mein erstes Unternehmen gut funktioniert. Genau, normalerweise bist du nicht an diesem Ort und wirst damit nicht so konfrontiert. Genau, und das war für mich eine gesunde, gute Erfahrung, weil ich glaube, wir schätzen ganz viele Dinge, schätzen wir in Relation zu anderen Dingen. Und wenn du, wenn du nur nicht so schlimme Probleme um dich herum siehst, dann ist es, glaube ich, ganz gesund, mal das zu relativieren und einen größeren Blick auf die Welt zu haben. Und ja, ich hatte das große Glück, diese Reise machen zu dürfen. Genau. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Klar, ich wollte jetzt nicht das nächste Softwareunternehmen danach bauen, sondern ich wollte
Nee. Hätte ja sein können, weißt du?
Ja, also und das ist gar nicht, ich finde mein erstes Unternehmen super und also mein Mitgründer Matthias, der führt das auch weiter und das ist auch toll. Also sogar wahnsinnig toll, bin ich sehr stolz drauf. Für mich war klar, ich möchte mich aber an den Problemstellungen abarbeiten, die ich dann selber gesehen habe. Genau. Und dann ist eine sehr eine Freundin und eine sehr starke Wissenschaftlerin, die habe ich danach getroffen in dieser Zeit nach dieser Reise. Und die hat mir Lebenszyklusanalysen erklärt. Und Lebenszyklusanalysen, ich kann auch Ökobilanzen sagen, sind eine holistische Betrachtung aller Masse- und Energiebilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes. Also man kommt, guckt, wo kommen Rohstoffe her, wie weit werden die transportiert, wie energieaufwendig ist die Produktion des einzelnen Bauteils, Transportkosten, wie lange lebt ein Produkt einmal, mehrfach, wie viel Energieeintrag, was für eine Energie und wie sieht das Endlebensszenario aus. Und das hat sie mir erklärt und ich quasi aus der Vergangenheit war so, Unternehmertum war mir klar, aber diese wissenschaftliche Betrachtung von Produkten und Produktströmen, das war mir nicht klar. Und das hat wie so einmal laut Klack gemacht im Kopf so ungefähr. Jetzt gedacht hat, ja, okay, wenn man das zweimal macht, einmal für eine Idee eines Startups und auf der anderen Seite für den Status quo, dann kannst du ja genau bilanzieren, ist das wirklich besser, ja oder nein? Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte, ah, krass, interessant. Das heißt, man kann genau determinieren, ist was wirklich viel besser? Das heißt, es gibt einem ja die Möglichkeit, Ideen quasi durch zwei Brillen zu betrachten. Einmal eine wissenschaftliche Evidenzbrille, aber natürlich auch als Venture-Capital-Case. Und so ist ja eine Idee entstanden, ja, einen Fonds zu bauen, der halt nur in nachweislich evidenzbasierte, bessere Lösungen als der Status quo investiert und damit einen signifikanten Unterschied machen kann. Und so ist vielleicht diese Gründung eine rationale und vielleicht, wenn du, also eine überlegte und so, wo kann ich einen Unterschied machen, wäre natürlich logischerweise die erste Gründung aus einer Laune heraus und sehr spielerisch entstanden.
Gut, da warst du aber auch 16, das muss man jetzt aber auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Ne? Also. Und es hat ja dann auch noch funktioniert, also das muss auch erstmal einer nachmachen. Ne? Also da wart ihr, glaube ich, auch ein ganz gutes Gespann. Aber total spannend, ne? Weil du gerade auch sagst, dass du evidenzbasierte Lösungen förderst, die halt eben wirklich die Welt nachweislich besser machen. Man weiß, es gibt ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, auch im Investorenbereich gibt es halt relativ viel Greenwashing, ne? So, ja, wir investieren jetzt mal so in Impact und so. Und dabei ist am Ende, aber das am Ende eine ganz andere Schleuder, sag ich mal. Und das Produkt ist super, aber das, was im Hintergrund passiert, ist dann wieder nicht wirklich konsistent. Ne? Gibt's ja auch. Du hast gerade so mal in so einem klitzekleinen Nebensatz gesagt, dass du vom Bauernhof kommst. Jetzt hast du ja ein ganz anderes Leben gewählt, als Bauer zu sein. Also, wie ist denn da so? Oder bist du noch hobbymäßig Bauer? Also wie ist es denn da? Also was sagt auch deine Family dazu, dass du diesen Weg als Entrepreneur, als Impact-Entrepreneur eingeschlagen hast? Verstehen die das?
Ja, nee, das verstehen die. Um fair zu sein, das ist ein Resthof, auf dem wir groß geworden sind. Das ist keine aktive Landwirtschaft und meine beiden Brüder haben beide studiert und ich hätte sonst sicherlich auch studiert. Aber natürlich, ich bin auf dem Resthof groß geworden und vielleicht auch so anekdotisch, was auch schön ist. Wir haben dann wirklich, meine Mitgründer sind da, die in Kinderzimmer meiner großen Brüder eingezogen damals. Und dann haben wir die Nächte durchprogrammiert. Und meine Mama ist Grundschullehrerin. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt. Und sie ist dann in die Schule und wir ins Bett. Und dann kam sie wieder, hat das Mittagessen gemacht, was dann unser Frühstück war. Das haben wir 2 Jahre gemacht. Es war eine gute Zeit. Genau. Schön. Ja, und ich glaube, ich meine, meine Mama, ich fühlte mich sehr unterstützt, also die hat uns auch wahnsinnig unterstützt, weil wir halt da gewohnt haben. Die hat gesehen, glaube ich, wie sehr ich dafür brenne und was daraus geworden ist. Und ich war auch immer an wichtigen Punkten in meiner unternehmerischen Laufbahn dann auch da. So. Und also es ist schön. Also sie, ja, das ist sehr supported. Auch mein, ehrlicherweise mein großer Bruder, mit 16, dass es dann umging, gründet er eine Firma, ist das okay? Hat meine Mama nochmal mit meinem großen Bruder gesprochen und dann hat er gesagt, ja, nee, was, der wird wahrscheinlich einfach viel lernen, lass den mal machen. Und ich glaube, es war wichtig, ehrlicherweise.
Recht hat er. Dass der ein schlauer, das großer Bruder, hat, Hasle.
Ja. Habe ich Glück. Cool.
Ja, gute Cheerleader im Hintergrund auf jeden Fall.
Ja,
ne?
Unbedingt.
Ja, echt schön. Du sag mal, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und natürlich möchte ich auch von dir wissen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Was heißt das für dich?
Ja, ich glaube, Mut zur Persönlichkeit, was da hochkommt im Kopf, ist wertebasiertes Leadership und auch authentisch zu sein und zu beschreiben, woran man glaubt in der Welt und auch ehrlich zu sein und einen ehrlichen Diskurs darüber zu haben. Und ich würde sagen, nicht so zu tun, als ob, sondern wirklich sich zu öffnen und empathisch nach vorne zu gehen und darüber einen Dialog zu haben. Das ist, glaube ich, das, was wirklich wichtig ist. Und dann trotzdem hart miteinander zu sein. Also hart, faktisch, in einer guten Art und Weise. Weil ich glaube, wenn man solche Sachen sagt, wie ich eingangs gesagt habe, dann ich will nichts sugarcoaten. So, ich möchte auf einen Seite was Sinnvolles machen, aber in einer sehr guten Art und Weise, in einer professionellen Art und Weise. Mhm. Das sind eigentlich Sachen, die ganz oft, ja, so entweder das eine oder das andere. Und ich glaube, diese Dinge zusammenzubringen, das ist wichtig. Und das ist für mich in meinen Gründungen immer wichtig gewesen auch und hat sich so ergeben, dass wir gut sind miteinander, aber trotzdem professionell und hart in der Sache. So, und diesen Widerspruch aufzulösen und diese Ebenen auch, das erfordert, dass die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, beide sind auch auf einer bestimmten Entwicklungsebene sind, meiner Ansicht nach.
Ja, ja.
Um so miteinander zusammenzuarbeiten. So, genau.
Du hast ja jetzt auch einfach unglaublich viel mit Gründerinnen und Gründern zu tun. Und hast gerade auch schon mal über den Begriff Leadership gesprochen in deiner Definition. Wenn wir jetzt daran denken, dass unsere Welt ja wirklich einfach Lösungen braucht, um Probleme anzupacken, welche Art von Leadership setzt sich denn in Zukunft durch? Also, weil es gibt ja immer noch im Markt, sag ich mal, in der Wirtschaft ganz unterschiedliche Modelle. Hast du da so eine Tendenz, die du da irgendwie ausgemacht hast, die du auch beobachtest, die Sinn macht, um halt eben auch die Probleme dieser Welt zu lösen?
Ich glaube, wir sind natürlich in einer wahnsinnig transformativen Zeit, ne? Also wo die Rahmenbedingungen sich gerade sehr schnell ändern. Ist sehr klar, dass die Kosten von Intelligenz gerade runtergehen mit dem, also besser werdenden Sprachmodellen. Ist auch klar, dass Robotik Produktion sehr verändern wird. Energiesysteme verändern sich sehr stark und es ist ein wahnsinnig transformativer Moment auch. Und ich glaube, wir müssen unser Denken sehr schnell verändern, in großen Art und Weisen, um das zu adaptieren. Und ich glaube, dass die Gesellschaft in Teilen nicht darauf vorbereitet ist, was gerade passiert. Also einmal quasi, wie schnell künstliche Intelligenz Dinge verändern wird. Und auch, wie produktiv andere Nationen geworden sind. Ich glaube, wir haben teilweise noch einen sehr outdated Blick, zum Beispiel auf China. Auch in unserem Feld wird, glaube ich, manchmal meiner Ansicht nach falsch, Wirtschaftlichkeit gegen Nachhaltigkeit gerechnet. Und wenn ich gucke,
Ja.
Dass China sich auf dem Parteitag 2015 gesagt hat, sie wollen Solar gewinnen, sie wollen EVs gewinnen, sie wollen Batterien gewinnen. Und jetzt, 10 Jahre später, haben sie genau diese Sachen gemacht und die Wertschöpfung daran strategisch own, die dann und 10% des GDPs quasi, also des Bruttoinlandsprodukts von China in dem Export von Klimatechnologien liegt, dann ist es ein ganz anderer Diskurs und wir halten hier noch an einem anderen Mindset fest. So. Und ich glaube, die Freiheit, die neuen Gesetzmäßigkeiten und die Veränderung und die transformative Kraft, die gerade passiert, auch sehen zu können, das ist wichtig. Und ich verstehe, dass es schwierig ist, das Alte loszulassen, aber das Neue kommt halt eh. So, und genau, und das kommt halt, aber es kommt zu denen, die das gestalten und das sehen. So, und ja, ich glaube, da brauchen wir sehr viel Mut, genau, und Dinge in Frage zu stellen, die wahr waren in der Vergangenheit, die aber nicht mehr wahr sind in der Zukunft. So. Und das ist quasi meiner Ansicht nach die Fähigkeit, mit Uncertainty, also mit
Unsicherheit,
Unsicherheit umzugehen und die auch zum Teil davon zu machen. Das ist eine Qualifikation, die wichtiger wird, weil der Ruf nach Stabilität wird nichts stabilisieren, sondern wir müssen es gestalten. Es ist was wir in die Hand nehmen müssen.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass es darum geht, ehrlicherweise. Und dass dieses Gestalten in Unsicherheit größte Chance und größtes Risiko ist gleichzeitig.
Und in dieser, sag mal, in diesem Prozess, ne, wie wichtig würdest du das einschätzen, dass man auch weiß, was man selbst da einbringen kann? Weil Selbstwirksamkeit hattest du ja auch schon am Anfang da im Kontext deiner Hashtags erwähnt. Wie wertvoll ist das, wenn man da eben auch weiß, okay, was kann ich einbringen?
Ja.
Was sind meine Widerstände? Findest du das sehr wichtig oder ist es überschätzt?
Ja, also total, also super Punkt, ehrlicherweise. Und vielleicht so nochmal da anzuschließen, ich glaube, dass mein erstes Unternehmen ist auch so ein großer Spaß, aus einer Freude an dem Gestalten und auch in dem Selbsterleben, in was gut werden zu können und was gestalten zu können. Genau, und für mich, glaube ich, war es auch wichtig, einmal aus dem eigenen Unternehmen rauszugehen, auf eine Reise zu gehen und dann sehr überlegt zu überlegen, was mache ich als nächstes so. Und was ich damit sagen will, ist, das Tolle am Unternehmer sein, aber das würde ich schon auch größer denken und wenn an dem unternehmerischen Handeln ist, zu sagen, worin bin ich eigentlich gut in der Reflexion, was sollte ich eigentlich machen, was sollte ich eigentlich weniger machen und diesen Mut zu haben. Und dann kannst du auch Freiräume machen, wenn du weißt, daran bin ich gar nicht ganz gut, dann kann ich das mit besseren Leuten füllen. Und ich glaube, das ist das Tollste am Unternehmer sein, ist dann das zu gestalten, diesen Prozess auch zu gestalten, was wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich glaube, dass da ja die ständige Reflexion und das Überlegen ganz wichtig ist. Genau, so würde ich das beschreiben. Und insofern, ja, je besser dein Selbstbild ist und auch vor allen Dingen, je besser du die Schwächen erkennst, die du hast, desto besser kannst du die kompensieren.
Ja. Und wie machst du das denn bei dir? Hast du da für dich so eine, weiß nicht, gehst du mal spazieren oder machst du das beim Kitesurfen, wenn du mit 180 Stundenkilometer übers Meer heizt? Hast du so regelmäßige Reflexionsphasen, so eine Powerpause für dich, so eine Reflexionszeit?
Ja, verschieden. Also ich glaube, dass das Paragliden oder Surfen oder keine Ahnung, Mountainbiken, was es mir gibt, ist eine tatsächliche Pause. Weil wenn du Paragliden gehst, dann hast du tatsächlich, dann denkst du nicht über was anderes nach, sondern bist du in dem Moment.
Solltest du nicht, ne?
Genau, und du bist wirklich losgelöst davon, was ich ganz toll finde, was es mir gibt, ist ein Abstand zu den Problemstellungen. Also was dich vielleicht in dem Moment emotional hat und wo du so, dann kreiert es eine Distanz dazu. Und ich glaube, ich würde auch Unternehmertum so beschreiben, als wenn du nicht in dem Unternehmen arbeitest, sondern an dem Unternehmen. Also du guckst dein eigenes Unternehmen inklusive dich selber von außen an. Genau, und ich sag mal, mir helfen diese Sportarten erstmal eine Außenperspektive und einen Abstand zu erzeugen. Genau. Und das Zweite, sicherlich ein Aspekt davon. Ich habe mit einem sehr guten Coach arbeite ich an Problemstellungen für mich selber und das ist natürlich auch ein großer Luxus, den ich mir da erlaube. Aber das macht großen Spaß und ja, ich finde, ich für mich stelle dann fest, dass das alles sehr verwoben ist miteinander. Also privat wie beruflich ist das
total. Aber wir sind doch nur ein Mensch, ne? Also wir können uns ja auch nicht irgendwie durchteilen, ne? Also ja, absolut. Ja. Am Ende sind deine Investoren auch ganz normale Menschen oder ne, am Ende bist du auch jemand, der beim Anatura einkaufen geht. Weißt du, also das ist ja komplett ein Mensch, meine Güte. Ne? Es ist auch immer die Diskussion, trenne ich beruflich und privat? Vielleicht die Arbeitszeit ja, aber du bist ja trotzdem jemand, der als Arbeiter, Arbeiterin irgendwie privat ist und umgekehrt. Ne? Also du kannst ja gar nicht unterscheiden. Und ich glaube, das setzt auch vielleicht unter Druck, wenn man das versucht, sondern lass es fließen. Ne? Also ich sage auch immer ganz gern Work-Life-Blending, ne? Weil bei Selbstständigen ist das natürlich noch mal sag mal, krasser in Anführungsstrichen, weil da ja ständig das Gefühl ist, man hat da irgendwie so ein eigenes Baby mit jedem Projekt irgendwie.
Ja, genau.
Ja. Lass uns noch mal einmal kurz auf den Punkt gehen deines Coachings. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ich gehe da gar nicht zu tief rein, aber hast du da, weiß ich nicht, so eine Reflexionsfrage, die du so besonders spannend findest, also die für dich so mindblowing war oder wo du sagst, boah, also diese Frage, als ich die gehört habe, da habe ich erstmal gecheckt, ne? Also ich kann auch gerne meine verraten, dann später.
Also ich bin neugierig auf deine.
Also bei mir ist es tatsächlich so, das war die Frage nach den Werten. Also damit habe ich mich dann vor 10 Jahren irgendwie mal beschäftigt. Ne? Und dann war, welche 3 Werte sind wirklich dein Anker und dein Kompass? So. Und dann habe ich so eine riesen Wertetabelle gehabt und dachte, oh, ist ja super easy, da finde ich ja schnell 3. Und dann hatte ich aber über 20 rausgesucht. Dann habe ich gedacht, shit, okay, jetzt fängt die Arbeit an. Und tatsächlich ist das so mein roter Faden, weil die Werte Authentizität, Empathie und Wertschätzung sind bei mir die Top 3, die ich wirklich bei mir, die waren auch im Alpenbüro, waren die halt wirklich an der Metaplanwand und habe die immer gesehen. So schreibe ich jeder E-Mail, jede Rechnung, jedes Projekt, jedes Telefonat, jedes Podcast-Interview. Das ist mir super wichtig. Und Humor als Neugierde als Bonus. Das sind dann so die beiden, wo ich sage, okay, wenn ich mal 5 sagen darf, dann sage ich die. Genau, aber das war so für mich, wo ich sagte, ich habe das gar nicht im Coaching, sondern ich habe damals John Strelicky, Big 5 for Life gelesen. Und auch nicht nur einmal, sondern wirklich 2-mal und 3, das dritte Mal durchgearbeitet. Und fand das einfach total cool. Ne? Also gut, also das war jetzt so meine Erfahrung. Hast du so eine Frage?
Ich habe, glaube ich, keine Frage, aber eine Erfahrung. Was der Coach, Janusz heißt der, geschafft hat, ist, dass ich ganz langsam sein kann. Und jetzt spreche ich schon langsam, aber Dinge wirklich komplett durchzuholen, langsam zu sein, mir die Zeit zu geben, ganz lange über Sachen zu denken. Und es gibt im Coaching tatsächlich dann, wenn wir es machen, so Momente, wo ich dann einfach eine Minute da sitze und selber überlege und dann auch selber zu Schlussfolgerungen komme, die ich dann irgendwie mit ihm überprüfe. Und ich glaube, so dieses Empfinden von Ruhe und eine Möglichkeit, ganz langsam über Dinge nachzudenken und dann auch die Schlussfolgerungen zu ziehen und dadurch eine Klarheit zu entwickeln, für mich selber zu denken, das ist sehr kraftvoll, muss ich sagen. Und da ist was Neues auch in mein Leben getreten. Wo ich auch merke, das ist eher so in den Modus reinzukommen, das, was ich gelernt habe. Genau.
Weil es ist ja auch, wenn du rausgehst auf die Straße, also ich wohne hier in Köln relativ zentral umgeben von 2 wirklich, sag ich mal, Verkehrsadern, ne? Dann ist so mit langsam, ist schwierig, ne? Also wirklich, also das ist ein krasser Kontrast, das ist dann wie so ein Sogeffekt. Und da dann auch wirklich die Ruhe zu bewahren, ich finde, das ist ein super Tipp. Also den werde ich mir jetzt auch einfach nochmal zu Herzen nehmen für diese Woche. Heute fange ich mal wieder damit an, weil man verliert es schnell. Ne? Also weil man ist halt sehr schnell irgendwie beschäftigt, man hat viel im Kopf, hat vielleicht auch Druck von außen oder den man sich selber macht. Und da eben auch diese Präsenz zu entwickeln, du sagst schon gerade, es ist sehr kraftvoll und Präsenz ist ja auch sehr kraftvoll. Ja, das entsteht halt nicht immer im Lauten und im Schnellen, sondern auch manchmal in den Momenten, wo man gar nichts sagt und einfach nur zuhört oder einfach reflektiert, ne? Ja.
Ja, nee, ja, total. Also ich glaube, was so kraftvoll daran ist, ist halt, die Selbstsicherheit entwickeln zu können, nicht schnell sein zu müssen, sondern wirklich zuzuhören und eben Impulsen nicht direkt folgen zu müssen. Ich glaube, darum geht's für mich ganz viel. Also die Sachen erstmal zu hören, zu überlegen und dann in der Ruhe zu sein und dann zu überlegen, ja, was ist denn dann das Richtige? Und vielleicht dann auch mutig auszusprechen, worüber man überlegt. So. Also ich glaube, das ist es für mich, glaube ich. Deswegen ist nicht die eine Frage, sondern eher dieser Modus, in den zu kommen.
Ja, ich meine, im Endeffekt bietet das ja super krassen Nährboden, ne? Schon allein, wenn du das Haus verlässt und du auf einmal merkst, scheiße, ich muss schnell doch irgendwie was kriegen oder dass du dich da bremst, so, ne? Also, ja, absolut. Und sag mal, wenn es so eine Sache gäbe, die du in die Köpfe der Unternehmerinnen und Unternehmer so in der Wirtschaft einpflanzen könntest, so, also nicht ein Mindset-Baustein oder ein Satz, den sie nie vergessen sollen, fällt dir da was ein? Was wir so vielleicht auch mit dieser Folge als Virus positiv verbreiten können?
Ja. Naja, ich schon den Mut, die ganze Welt zu sehen. Also schon nicht nur, also ich weiß ja selber, wie Unternehmertum ist und wie viel Verantwortung man trägt für das Handeln, für das, was man macht. So. Weil letztendlich ist Wirtschaft ja dann auch das, was wir zusammen machen, alle. Und ich bin überzeugt, wir können eine bessere Version davon machen. Eine produktivere, eine nachhaltigere, aber eben auch in Europa, glaube ich, sind wir jetzt sehr damit konfrontiert, auch eine unabhängige, wachsende, gute. Ich glaube, darin das zu gestalten und nicht nur zu bewahren. So, ich weiß, dass es leichter natürlich gesagt ist als gemacht. Deswegen sage ich auch quasi, wie viel Verantwortung das auch ist, überhaupt ein Unternehmen zu führen. Aber ich glaube, wir haben eben eine große Verantwortung damit alle zusammen. Also nicht nur als Unternehmer, sondern jeder Einzelne. Und ich glaube, letztendlich sich dieser Verantwortung auch zu stellen, damit auseinanderzusetzen und die Gedanken zu haben und die nicht einfach wegzudrücken, das finde ich unglaublich wichtig.
Ja. In welche Idee oder in welches Startup würdest du denn sofort investieren? Also sprich, welches Problem müssten die lösen, dass du sagst, okay, Leute, ich kann mich nicht zurückhalten, das meine ich. So, was wäre das?
Naja, das machen wir die ganze Zeit, deswegen kann ich einfach ein paar nennen.
mach mal.
Das sind Startups, die zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz den Zementproduktionsprozess energieeffizienter machen oder neue Katalysatoren für die Herstellung von grünem Methanol für die Containerschifffahrt oder Plastikalternativen aus Agrarreststoffströmen oder Geothermie als Energieform zugänglich machen. Was super spannendes Feld ist auch, künstliche Intelligenz für die Gestaltung von neuen Materialien zu machen, Material Discovery, ne? Also das war was, wo man in der Vergangenheit immer relativ zufällig im Labor irgendwas beobachtet hat und gesagt, oh, das ist aber spannend, was hier denn passiert. Diese Prozesse kann man optimieren und eben mit künstlicher Intelligenz viel strukturierter neue Materialien finden, die neue Dinge möglich machen, CO2 aus der Luft zu ziehen zu einem Preispunkt, der dann auf einmal kompetitiv wird. Also wahnsinnig viel, ehrlicherweise. Und das ist, glaube ich, der tollste Bereich an dem, was wir machen dürfen mit Planet A. Wir überlegen uns ja heute, in welche Modelle wir investieren, die dann die Zukunft gestalten können. Und das ist auch das Tolle an dem, was wir machen dürfen. Wir dürfen uns halt aktiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Und ist echt toll.
Ja, vor allem ist es ja auch etwas, was uns alle überleben wird, ne? Also das ist ja etwas, was einfach die nächsten 20 Generationen relevant ist, ne?
So. Ja, hundertprozentig. Und ich meine, jetzt gucken wir auf Legenden, keine Ahnung, Henry Ford oder andere zurück, was die gemacht haben, was gestaltet haben. Und ich meine, das ist das, was wir jetzt machen, ist in diese Köpfe zu investieren, die da Dinge gestalten, die in Zukunft eine große Tragweite haben und auch haben müssen, um die Problemstellung unserer Zeit auch zu adressieren. Und das ist natürlich fantastisch. Und das sind immer so Sachen, die kann man am Anfang belächeln, machen auch Leute. Und wenn die dann auf einmal groß und relevant werden und auf eine Skalierung kommen, dann ist das sehr, sehr beeindruckend. Aber all diese Dinge haben halt mal mit Mut, Persönlichkeit und Machen angefangen. So, und das ist schon toll. Und jetzt hier am Küchentisch bei mir um die Ecke, da sind halt schon Ideen entstanden, die jetzt wirklich echt groß sind und viele 100 Millionen eingesammelt haben. Ist schon echt, ist schon beeindruckend. Und das sind echt tolle Menschen, die den Mut haben, diese Dinge anzufangen.
Ja, und sag mal, wie findest du die? Also scoutest du die irgendwie oder lässt die scouten oder kommen die auf dich zu oder also
Würde ich erstmal sagen, ich bin natürlich nicht alleine, sondern ein Team mit 20 Leuten so und genau und letztendlich ja, wir haben das große Glück, dass uns jetzt mittlerweile, glaube ich, ziemlich viele Leute kennen und dann einfach proaktiv zu uns kommen oder einen Weg finden, zu uns zu kommen. Wir haben ganz viele Investoren, die selber Unternehmer, Unternehmerinnen sind und dann uns Dinge schicken. Aber natürlich probieren wir auch Content zu produzieren, der dann wirklich hochrelevant ist für diese Unternehmer, dass die dann halt sagen, hey, das ist echt ein toller Partner mit Planet A, die verstehen das, was ich vorhabe. Das ist, die geben nicht nur Geld, sondern die bringen dann Talent, Wissen, Industriekontakte, all die Sachen mit, die ich dann wirklich brauche, um diese Firma groß zu machen.
Ja. Ich habe mal einen Satz gelesen, und zwar ein Investor investiert eher, oder Investorin, müsste man mal updaten, das Buch, investiert eher in ein A-Team mit einem B-Produkt als in ein A-Produkt mit B-Team. Ja. Würdest du dem zustimmen?
Ja, also logischerweise probieren wir nur in A auf allen Ebenen. Also wir gucken, aber es ist eh klar, und die Zuspitzung hilft total.
Heißt aus Planet A.
Genau, genau. Und das ist logisch. Also sag mal, wir sind ganz oft der erste Investor. Und es ist auch klar, dass sich Ideen noch verändern. So Märkte draußen, neue Technologien kommen. Das heißt, das, was du ursprünglich anfängst, wird wahrscheinlich nicht das, was es hinten raus ist. Und das ist okay. Erstmal Punkt. Das heißt, die Konstante, die du daran hast, sind halt die Gründungspersönlichkeiten, die quasi das Anfangen dahin kommen, und es wird sich verändern auf dem Weg. Deswegen ist die Aussage richtig und wichtig, und da gucken wir auch ehrlicherweise, damit setzen wir uns am meisten auseinander. Also wie ticken diese Personen, wie tickt das Gründungsteam und trauen wir denen das zu?
Ja, absolut, absolut. Und wie schaffst du, also die Frage ist ja, es gibt ja unglaublich viele Leugner auch, ne? Also die Medien sind voll davon, Klimawandel gibt's nicht und so weiter und so weiter, ne? Wie reagierst du denn auf Gegenwind? Also erreicht dich mal Gegenwind, weil du bist ja auch viel auf Bühnen unterwegs. Mhm. Ich habe dich ja selber auch im Rahmen der Hinterland of Things, habe ich dich ja 2025 das erste Mal auch erlebt. Stößt du da auf Gegenwind oder sind die alle sehr wohlwollend und die Bubble versteht's?
Ja, ich würde erstmal sagen, gar nicht wahnsinnig viel Gegenwind. Es gibt natürlich, wie gehe ich? Also ich meine, wir probieren halt evidenzbasiert, wissenschaftlich und sehr neutral auf Dinge zu gucken. Und ich bin davon überzeugt, dass das die richtige Denkweise ist. So, das heißt, ich glaube, diesen Weg, den sehe ich als richtigen und den verteidige ich auch. Das macht halt wahnsinnig viel Sinn. Das heißt, wir gucken wissenschaftlich auf Masse-Energiebilanzen, also auf dem atomaren Level guckst du, ob die Sachen halt wirklich besser sind, besser funktionieren. Mhm. Und genauso gucken wir auf die Geschäftsmodelle, ob sie das Potenzial haben, riesig zu werden. Und daran glaube ich, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube, dann ist es wichtig, nicht aus so einer Mikroebene reinzugucken, sondern zu gucken, was in der Welt wirklich passiert und wie auch andere Länder das machen, und wirklich rauszuzoomen und das, was es braucht. Und die Problemstellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, das sind ja physikalisch-chemische Problemstellungen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber ich meine, letztendlich so ist es auch sehr alternativlos, die Sachen in den Griff zu bekommen. Ja, und ich probiere da sehr neutral drauf zu gucken und diese Perspektive einzunehmen. Genau, und vielleicht das kombiniert mit dem, wo wir eben beim Coaching gesprochen haben, zu sagen, ja, okay, das ist aber, also ich denke mir die Welt ja nicht aus, so,
ja.
Sondern ich probiere ja auch nur die Welt zu erfassen, wie sie ist und wie sie sich entwickelt und was passiert. Und das ist auch meine Rolle, sehr neutral faktisch auf die Dinge zu gucken, oder das ist auch unsere Rolle als Team, und dann überlegte Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ja, sag mal, dieser Blick, der hilft mir sehr, und dann macht er auch Gegenwind oder andere Meinungen. Genau, das ist dann, du merkst, es ist eine emotionale andere Meinung, aber es ist nicht faktenbasiert. Und ich glaube,
aber es lähmt dich nicht oder hält dich ab davon, deinen Weg weiterzugehen.
Nee.
So, ne?
Überhaupt
weißt du, weil
nicht.
Ich frage mich halt so ein bisschen, wie schafft man es, dass man die Masse an Mensch für diese Themen irgendwie gewinnt, weißt du? Und weil da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche, vielleicht gibt es auch eine Art gefühlte Ohnmacht, weil man ja eh nichts machen kann irgendwie als eine Person. Hast du da so einen Schlüssel? Weiß nicht, denkst du, oder hast du da für dich so einen Weg, den es jetzt noch nicht gibt, aber der irgendwie greifbar ist, wo wir es schaffen, dass wirklich alle irgendwo verstehen, dass wir uns auch loslösen müssen von alten Verhaltensweisen und neu denken müssen, um einfach auch eine lebenswerte Zukunft zu haben.
Ja, genau. Ja, ich würde erstmal den Punkt machen, je privilegierter man ist als Einzelperson oder als Staat im Staatenverbund, desto größer ist die Verantwortung. Das sehe ich, wenn Leute mehr Ressourcen haben, haben sie, finde ich, eine größere Verantwortung. Deswegen hat aber auch Deutschland eine größere Verantwortung als das, was Friedrich Merz gerade gesagt hat, so in der Generaldebatte. Das heißt, ich glaube, wir müssen der Verantwortung gerecht werden, die wir individuell oder als Gruppe, als Firma, als Staat haben. So, und genau. Und ich glaube, das zu realisieren und sich dieser Verantwortung bewusst zu werden, ist, glaube ich, das, was ich sagen würde. Und dann zweitens, und also für mich hat ich habe die eigene Verantwortung ja auch selber erst gecheckt, durch die Reise, durch das Gegenteil, und zu sehen,
du konntest wieder weg, ne? Du konntest wieder weg an den Orten.
Ja.
Und die anderen
waren. Genau, weil,
die
genau, ich konnte wieder weg. Ich bin in meinen Flieger gestiegen, der Teil des Problems ist, und bin von da weggeflogen. Und es hat sich so falsch angefühlt.
Mhm.
Genau. Trotzdem ist, glaube ich, dieses Dinge in Relation zu setzen zueinander halt irgendwie das, wo auch die Verantwortung herkommt. So. Und genau, ich bin, würde sagen, das ist eine wichtige Funktion, die ist unangenehm. Also das ist ja eine sehr unangenehme Tätigkeit, zu realisieren, dass man vielleicht auch eine Verantwortung hat und dann auch anders agieren muss. Also es ist ja nichts, was total viel Spaß macht. Und dann andersrum, dann macht es auch wieder Spaß. Also weil diese Unternehmen aufzubauen oder die Sachen zu machen oder diese Gründungsteams zu führen, das kann ja super viel Spaß machen. Also genau, ich glaube, da muss man ehrlicherweise so fair mit sich selber ins Gericht gehen. Und ich stehe jetzt auch nicht hier und sage irgendjemand, er muss irgendwas machen, sondern ich würde nur ein Plädoyer dafür halten, genau hinzugucken und nicht wegzugucken.
Ja. Danke dir. Ja, das ist ein sehr schöner Impuls, wenn ich das mal so bewerten darf. Vor allem, das ist ja auch, wenn wir das schaffen, dann ist es ja auch wirklich erfolgreich. Ne? Also dann ist auch unsere Zukunft erfolgreich, sagen wir mal. Was mich zu der Frage führt, wie definierst du Erfolg für dich? Hast du für dich da eine besondere Definition? Hat die mehr mit Zahlen zu tun? Oder ist das eher ein Zustand oder ein erstrebenswerter Zustand?
Ja, ich glaube, eine Idee, also für mich so unternehmerischer Erfolg ist, eine Idee zu haben, aber der zum Erfolg zu verhelfen. Also zu einem funktionierenden Unternehmen, was dem Unternehmenszweck folgt. Und einen Unternehmenszweck kann man auch mal auf dem Weg verändern, aber eine funktionierende Organisation, die einen Unterschied macht in der Welt und einen positiven Beitrag leistet. Und für mich ist das Erfolg, Dinge mit aufgebaut zu haben, die jetzt funktionieren, die da sind in der Welt und die dann einen Unterschied machen. Und darauf bin ich bei Jimdo wie auch bei Planet A sehr stolz quasi. Und jetzt über Planet A, wenn dann Unternehmen da rauskommen, die einen großen Unterschied machen, und weißt du, da sind jetzt schon über 1000 Arbeitsplätze entstanden, weißt du, so die Firmen haben viele 100 Millionen neben unserem Geld eingesammelt. Da bin ich schon sehr stolz drauf, dass das passiert ist. Aber das habe ich nicht gemacht, das haben die Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht, die diese Unternehmen gebaut haben, aber auf dem Weg geholfen zu haben, finde ich schon richtig cool. So. Mhm. Und ja, ich glaube, dann ist Erfolg, dann die Ableitung für mich ist Selbstwirksamkeit. So, also mhm. dann zu gemerkt, ja. also jetzt zum Beispiel zu merken, hier an dem Küchentisch saß Anne Lamm, die hat das Unternehmen Traceless gegründet vor der Gründung und jetzt mhm. Kommt die heute Abend wieder und das Unternehmen ist richtig groß geworden und erfolgreich und cool. Ich habe da mitgeholfen, so von der Seitenlinie, aber das ist so, da muss ich sagen, da bin ich stolz drauf. So,
schön.
Da muss ich sagen, ist echt cool.
Mhm. So, du arbeitest jetzt mit ganz, ganz vielen Gründerinnen und Gründern zusammen. Hast du so einen wichtigen Tipp, den du denen mitgeben willst, wenn die jetzt, weiß nicht, eine Idee im Kopf haben und oder vielleicht auch schon ein Startup gegründet haben? Was möchtest du denen mitgeben als DNA?
Ja, ich glaube, die Tipps sind immer sehr unterschiedlich, in welchem Stadium sich finden. Und ich würde zu dem absoluten Anfang gehen, der für mich wichtig war und der aber auch für die Gründungsteams wichtig ist, in die wir investieren, ist so, dass das Team komplett ist und dass man ein Team hat und dass es unterschiedliche Kompetenzen braucht und alle sind wichtig, um ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Und dieses Team und diesen inneren Kern zu bauen, der einem den Mut gibt, quasi in die Welt daraus zu gehen und die Welt zu verändern. Und ich glaube, das ist auch eine Analogie jetzt vielleicht so, hoffentlich ist das nicht so cheesy, aber jetzt ein Kind bekommen zu haben, so, ich meine, das ist ja auch die Rolle von Eltern und ich glaube, es ist nicht ganz anders so. Ich hätte alleine nie ein Unternehmen gegründet, ohne den Mut von Christian. Und dann ist Matthias dazugekommen und ich glaube, dieses Team, das hat mich beflügelt und da den Mut zu haben, diese Leute zu suchen und dann das einfach zu machen.
Ja, cool. Ja, so, jetzt kommen wir, bevor wir zur letzten Frage kommen, machen wir noch so einen kleinen Rütteltest. Und ich werde dich mal so
davon hast du mir nichts erzählt.
Ich werfe dir mal so ein paar Begriffe entgegen und du entscheidest dich für einen. Also ist alles ungefährlich, aber es macht das Hören mal ein bisschen, ne? Okay, gut, los geht's. Berge oder Meer?
Ganz großes Problem. Beides. Ich surfe und Paraglider.
Okay.
Paraglider. Und es gibt Orte, wo es beides gibt.
Ist so, wo denn?
Ja, das ist natürlich, in Südafrika gibt es beides.
So Südafrika, ja, ist mir auch gerade direkt so eingefallen. Ja, ja, genau. Ja.
Aber großes Problem. Ich meine, Paragliden, Speedgliden, Skifahren und Kitesurfen in Wellen, so, das ist eine schwierige Frage.
Meine Frage, habe ich auch mit der härtesten angefangen.
Nee, ich möchte die skippen, ehrlicherweise. Dem Strand wehtun.
Sag mal, du hast zwei Joker, okay? Den ersten hast du jetzt verbraten. Okay, gut. Halb voll oder halb leer?
Ja, halb voll.
Mhm. Ich habe auch mal eine gute Definition für halb leer gehört. Also insofern ist das nicht immer selbstverständlich. Hm. Ist interessant. Mhm. Laut oder leise?
Laut.
Mhm. Stadt oder Land?
Das Problem, weil ich komme vom Bauernhof, lebe jetzt in Berlin. Ich glaube...
So ziemlich das Gegenteil, ne? Vom Bauer, vom Land.
Mehr.
Ja. Okay. Na gut. Mut oder Sicherheit? Komm, du brauchst dich nicht zu entscheiden. Ist hart, ich weiß. Aber eigentlich
kannst du für mich
ganz sagen, aber Berlin hat so viele Vorteile. Ich weiß.
Ja, hast du recht.
Okay. Statt, also Mut oder Sicherheit?
Ja, Mut halt, klar.
Ja. Kopf oder Bauch?
Bauch.
Mhm. Lieber Paragliden oder lieber Kitesurfen?
Das hast du doch zugeschneidert auf mich. Das ist doch echt wirklich, das ist gemein.
Ja, natürlich.
Das ist wirklich sehr gemein. Ich habe so einen neuen Flügel, also Paragliden. Und das ist eine Kombination aus dem Paraglider und einem Kitesurfschirm. Und damit kann man nach unten und nach oben fliegen. Und der ist toll. Deswegen ist gerade Paragliden.
Auf dem höheren Kurs bei dir. Okay, ja. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Ja, weil ich gerade auch sage, okay, du hast heute Abend wieder Besuch, ne, von Gründerinnen und so, deswegen, da geht das dann auch schon mal. Und ich meine, jetzt mit Baby wird ja sowieso alles nochmal ein bisschen anders. Ja.
Die schläft gut.
Ja, sehr gut. Das soll auch so bleiben. Du, Struktur oder Chaos?
Struktur.
Mhm. Gründen oder investieren?
Gründen.
Mhm. Deep Dive oder Höhenflug?
Deep Dive.
Mhm. Und Was meinst du eigentlich mit dem positiven Größenwahn? Hast du einen?
Ja, hoffentlich. Also ich glaube, Planet A ist größer geworden als das, was ich mir selber zugetraut hätte alleine. Und das ist meiner Sicht, also ist meine Form von positiven Größenwahn. Und damit meine ich übersetzt quasi den Mut, groß zu denken und auch so zu handeln, dass was Großes, was draus werden kann. So, und ich glaube, den brauchen wir. Einen brauchen wir nicht nur individuell, den brauchen wir in Europa, den brauchen wir, um gestalten zu können, um auch relevant zu bleiben, weil ganz viele Unternehmen von heute, die wir als selbstverständlich annehmen, dass sie schon immer da waren, die sind durch Mut und Größenwahn entstanden. So, und wir tun so, als wenn die für immer da bleiben würden. Das ist nicht so. So, Unternehmen entstehen und sterben auch irgendwann wieder. Wir brauchen viel positiven Größenwahn, um Unternehmen zu haben, die wachsen und auch die Zukunft gestalten zu können. Deswegen brauchen wir ganz, ganz, ganz doll das.
Ja, ja. Hätte jetzt ein tolles Schlusswort sein können. Ist es nicht, Fritjof. Ist es nicht.
Okay, machen wir weiter.
Die letzte Frage kommt jetzt. Und zwar will ich natürlich auch von dir wissen, Fritjof, warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit, gerade jetzt?
Mut zur Persönlichkeit ist Mut, an die eigenen Ideen zu glauben. Und das ist wichtig. Den Mut an Selbstwirksamkeit. Den Mut, dass wir da draußen die Welt da draußen gestalten können. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben eine ziemlich gute Version dieser Welt, dieses Planeten. Es gibt eine bessere Version, die wir gemeinsam bauen können. Und das sollte uns doch zusammenbringen, zu überlegen, wie können wir Dinge besser machen für uns Menschen, für den Planeten, für die Natur. Also das ist so, wir können das. Ich finde die Menschheit unglaublich, was wir geschafft haben. Positiv, so, ich meine, es ist ja unglaublich, in was für Zeiten wir leben, wie gestalterisch wir sein können. Das heißt, es muss eine bessere Version von dem von jetzt geben.
Mhm. Ja.
Lass die bauen.
Lass die bauen. Jawohl. Fritjof, ich danke dir für unser so offenes Gespräch. Ich hätte schon wieder ewig weiterreden können, ehrlich. Also hat sich angefühlt, wie als ob wir jetzt gerade irgendwie einen Drink in der Hand haben. Und herrlich. Also vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich hoffe, du bist auch happy damit. Oder willst du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Oder dann kannst du da gerne nochmal einen Punkt machen.
Nee, ich finde, du hast mich gefordert mit guten Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich meine, letztendlich würde ich mich freuen, wenn die Leute sich vielleicht 1-2 Minuten mal Zeit nehmen und zu überlegen, hey, wer bin ich, was kann ich und welchen Unterschied kann ich machen? Das kann auch Ehrenamt sein, irgendwas Kleines, kann was Großes sein. Es kann die Frage sein, für welche Idee arbeite ich eigentlich da draußen als Angestellter? Ist das eigentlich, macht das die Welt da draußen besser oder schlechter? Oder kann ich vielleicht dahin gehen, wo ich einen größeren Impact habe, wo ich mehr verändern kann? Ganz viele Fragen. Ich glaube, Fragen sind gut, sich damit auseinanderzusetzen. Wir alle haben einen viel größeren Hebel in der Hand, als wir das, glaube ich, eigentlich wissen.
So nämlich. Ganz genau. Kann ich unterstreichen, nehme ich direkt auf mich mit. Vielen, vielen Dank, Fritjof, und euch auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wer uns jetzt gerade über die Ohren hört, es gibt auch diese Folge auf YouTube. Also wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, dann googelt einfach oder gebt in die Suchleiste ein Fritjof, Shirin oder Mut zur Persönlichkeit und dann findet ihr genau das. Und es gibt noch einen Auszug von Zitaten unter mutzupersönlichkeit.de. Da gibt es nämlich im Blog zu jeder einzelnen Folge alle Hintergrunddetails und so weiter. Und eine ganz große Bitte. Leute stehen drauf, wenn es viele Herzen und tolle Kommentare gibt und davon möglichst viele. Ich möchte euch evidenzbasiert darum bitten, eure Likes, eure Herzchen, eure Kommentare reinzukippen, damit die Welt noch mehr Mut zur Persönlichkeit erfährt. Also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin.
Vielen Dank, Shirin.
Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.